Catch the NBA playoffs on Sling TV, the most flexible live TV streaming service, putting consumers in control to watch games their way with flexible subscriptions. Want to catch one game or a full series on ESPN? Grab a 1, 3, or 7-day pass. If you want to catch as many games as possible, get a monthly subscription with our ABC, NBC, and ESPN combo package. Either way, Sling lets you watch the playoffs your way with no long-term contracts. Learn more at sling.com.
Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Warum hat Kai Talenz in Dresden nicht spielen dürfen? Das besprechen wir heute bei Inside VfL auch. Was gibt es für Ausfälle, die uns noch über Wochen jetzt weiter beschäftigen oder eben auch nicht? Und was gibt es im gefühlten Endspiel, im Entscheiderspiel gegen Fürth am Wochenende?
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo liebe VfL-Fans, es gab keine Punkte, wieder mal keine Punkte auswärts. Ein 0:2 in Dresden ist es geworden beim VfL. Sprechen wir heute darüber mit Ralf Ritter, WAZ-Redakteur.
Hallo liebe VfL und Fußballfans, hallo Annalena, hallo Christian, ich freue mich.
Und Sportreporter von Radio Bochum, Christian Schürmann.
Hallo zusammen.
Mein Name ist Annalena Fehdke von Radio Bochum. Lass uns direkt mal reinstarten mit einer Frage. Herr E. fragt sich, wann hört denn dieses VfL-Zwei-Gesichter-Ding endlich auf? Dass man brutal schwach und harmlos, wie er es sagt, auswärts ist. Und ja, gefühlt war das auch ein kleiner Schongang vor dem Spiel gegen Fürth, damit man zu Hause dann wieder gut spielt.
Naja, letzteres darf nicht sein, aber er hat recht. Es wirkte vor allem in der zweiten Halbzeit dann spätestens nach dem 0:2 wie ein Schongang. Das fand ich auch das besonders Erschreckende an dieser Leistung in Dresden, dass sich der VfL Bochum doch so früh so ergeben hat und da einfach gar nichts mehr kam. Auch die Wechsel haben diesmal überhaupt nicht gefruchtet. Im Gegenteil, da war kein Aufbäumen zu sehen, da war kein Anführer zu sehen. Das fand ich eigentlich das Erschreckende an dieser Niederlage jetzt in Dresden gegen eine Mannschaft, die keineswegs jetzt hier die Sterne vom Himmel gespielt hat. Die waren konzentriert, fokussiert, defensiv stark, gut im Umschalten, aber so richtig viele Abschlüsse hatte Dresden dann, außer in der Schlussphase, wo der VfL Bochum dann sich noch mehr Fehler geleistet hat als vorher schon, durch Umschaltaktionen auch nicht. Also da war viel mehr drin. Das hat Uwe Röse ja auch gesagt, dass er sehr enttäuscht ist, weil viel mehr drin war. Aber die Frage war ja auch, wann hört diese Auswärtsschwäche auf?
Diese Diskrepanz,
diese Saison glaube ich nicht mehr. Wenn man mal zurückblickt, letzte Saison war es 50-50, da war Bochum sowohl zu Hause als auch auswärts ungefähr gleich schlecht. In den Spielzeiten davor gab es diese große Diskrepanz, vor allem unter Trainer Thomas Letsch. Da war es auch schon so, dass man auswärts immer auf einem Abstiegsplatz lag in der Bundesliga, sich aber noch gerettet hat durch die Heimstärke. Also es ist ein Problem, das sich durch Jahre zieht. Man kann natürlich sagen, positiv, das Ruhrstadion hat offenbar etwas, was Energie freisetzt. Stichwort Fans, Stichwort Engel, Stichwort Atmosphäre. Trotzdem sollte der VfL wirklich aufpassen oder daran arbeiten, nächste Saison auch auswärts mal diesen Fokus, diese Intensität auf den Platz zu bringen. Und da fehlen mir halt auch die richtigen Führungsspieler, die da mal richtig laut werden, wenn es nicht so läuft, die andere mitreißen. Ja, die hat der VfL Bochum halt diese Saison leider auch nicht.
Ja, ich würde auch sagen, wann das vorbei ist, schwierig zu sagen. Es ist auf jeden Fall schon mal gut, dass nicht mehr so viele Spiele sind, dann kann man wenigstens mal durchatmen. Ich glaube auch, dass es nicht, also normalerweise könnte man, das Einzige, was ja wirklich anders ist bei Auswärtsspielen, ist ja der Support. Aber auch da hat der VfL deutlich besseren Auswärtssupport als manche auswärtsstarke Mannschaften. Wenn ich jetzt nicht auf Elversberg oder so gucke, dann kann es schon mal daran nicht liegen. Es ist echt irgendwie ein Phänomen, kann man mal irgendwie eine Studie in Auftrag geben, woran das liegen könnte, weil es ja wirklich, wie Ralf sagt, schon fast historisch geprägt ist mittlerweile, dass der VfL sich auswärts einfach schwer tut. Und das ist natürlich dann auch, wenn du, ich spreche jetzt nicht von dieser Saison, aber wenn man mal Aufstiegsambitionen haben will, dann kannst du dir eine Auswärtsschwäche nicht leisten, dann brauchst du die Punkte auswärts und das ist natürlich irgendwie ein Ding, was man in den Griff kriegen muss. Eine Ursache oder einen klaren Punkt oder einen klaren Grund, auf den man das zurückführen kann, fällt mir jetzt auch nicht ein, bis auf das, was Ralf sagt, dass es fehlt die Führungsstärke, aber die fehlt halt ehrlich gesagt auch manchmal in den Heimspielen. Aber ja, es ist echt ein krasses Phänomen beim VfL.
Ich glaube, es lag aber diesmal gar nicht so sehr an dieser besagten Auswärtsschwäche an sich, sondern ich hatte den Eindruck, dass der VfL Bochum unter Druck offenbar nach dieser langen Woche vor dem Braunschweig-Heimspiel. Da gab es ja viele Aussprachen, da gab es Tacheles geredet, viele Einzelgespräche und es war ein enormer Druck da. Und Philipp Hofmann hatte das nach dem Braunschweig-Spiel gesagt, vielleicht braucht der VfL diesen Druck. Und jetzt hatte ich den Eindruck, dieser letzte Druck, in Dresden gewinnen zu müssen oder einen Punkt holen zu müssen, um den Klassenerhalt klar zu machen, beziehungsweise um da einen großen Befreiungsschlag zu landen, wie gegen Braunschweig. Der fehlte in Dresden. Es war vorher klar, dass Bochum Zehnter bleibt, egal wie das Spiel ausgeht, beziehungsweise Neunter hätten sie noch werden können, aber mindestens Zehnter ist. Und ja, eine Riesenchance vertan, frühzeitig jetzt mal einen Matchball zu verwandeln. Und jetzt ist der Druck wieder da und vielleicht hilft das ja im Heimspiel dann gegen Fürth.
Ein bisschen Druck macht vielleicht auch der Kommentar von Guido, hat er uns bei WhatsApp noch geschickt. Er findet es auffallend, dass bei fast allen Auswärtsspielen eine Durchschnittsleistung der Heimmannschaft reicht. Was dann ja in der Konsequenz heißt, dass der VfL dann auswärts Unterdurchschnitt spielt. Aber das ist ja nun mal auch so in letzter Zeit. Wolfgang wiederum, ihr habt uns ganz viel geschrieben, gerne weiter so, danke. Wolfgang wiederum fragt sich, warum hat der Lenz nicht gespielt in Dresden?
Ja, habe ich mich auch gewundert, denn ich finde, Kajetan Lenz hat in der zweiten Halbzeit gegen Braunschweig eine richtig gute Leistung gebracht, hat auch Uwe Rösler im Vorfeld gesagt. Er schätzt aber auch Mats Pannewich und Matus Bero, wir hatten das letzte Woche schon, das sind eher Achter als Sechser, die dann die Doppel-Sechs bilden, Box-to-Box-Spieler, während Kajetan Lenz defensiver orientiert ist und ich persönlich schätze seine Spielweise sehr. Seine Passsicherheit, seine Übersicht, sein Spielverständnis. Und ich finde schon, dass Kajetan Lenz in Dresden auch gefehlt hat und habe mich auch gewundert, warum er gar nicht eingesetzt wurde. Wobei man sagen muss, Mats Pannewich und Matus Bero waren jetzt vor allem in der ersten Halbzeit jetzt nicht die schlechtesten auf dem Platz. Die Probleme lagen woanders, in der fehlenden Durchschlagskraft vorne und in der letzten Reihe mit den üblichen Fehlerketten und Patzern. Beim Oliver Olsen hatte einen rabenschwarzen Tag. Leandro Mogalla musste kurzfristig einspringen als Linksverteidiger. Da hat er noch nie gespielt, hatte entsprechend Probleme, sieht beim 0-1 nicht gut aus. Olsen bei beiden Toren nicht gut aus. Die Innenverteidiger strahlen halt nicht diese Sicherheit aus. Das ist ja nun kein neues Phänomen, die es benötigt und ja, da lagen die Kernprobleme. Insofern, ich will es jetzt nicht, die Niederlage nicht auf Bero und Pannewich schieben, aber ein Kajetan Lenz in der Form der zweiten Halbzeit von Braunschweig hätte ich mir schon in Dresden gewünscht, ja.
Ich habe mich gefragt, warum man sich nicht schon vor ein paar Spielen wieder mal für Lenz entschieden hat und nicht für Pannewich. Weil ich generell finde, dass die Leistung vor allem von Mats Pannewich in den letzten Spielen nicht die ist, die er abrufen kann und auch im Anfang der Saison vor allem und im Mittelteil der Saison abgerufen hat. Beim Matus Bero, ich will da keinem was vorwerfen, aber es macht immer so ein bisschen den Eindruck vom Captain-Bonus aus, weil auch da sehe ich in den letzten Spielen krasse Defizite. Auch im Spielaufbau und da wäre dann ein Kajetan Lenz für mich die klar stärkere Lösung, vor allem im Spielaufbau, aber auch defensiv, der gut mit nach hinten arbeitet, da halt eigentlich so ein Muster-Sechser halt auf der Position ist und wenn man dann argumentiert, ja, die Offensive, klar, ist dann Mats Pannewich stärker und auch ein Bero, weil sie natürlich auch anders dann eingesetzt werden können, aber ich glaube, das kann man zum Beispiel mit einem Onyeka auf einer 10 oder eine Marshall auf der 10 von mir aus, ganz gut kompensieren. Deswegen für mich in den letzten paar Spielen die falsche Wahl gewesen, dass man nicht auf Cajetan Lenz gesetzt hat. Weil auch wenn er dann als Joker reingekommen ist, das hat Ralf gerade gesagt, eigentlich immer die Leistung genauso abgerufen hat, wie man das dann auch braucht. Nur dann vielleicht den Tacken zu spät halt, weil er dann erst in der zweiten Hälfte reingekommen ist.
Ja, und ergänzend noch vielleicht Bero und Panewich, wie gesagt, individuell jetzt nicht den Riesenvorwurf, aber es passt im Zusammenspiel nicht so gut. Ne? Während Panewich seine Stärken mit einem defensiveren Lenz an seiner Seite vielleicht besser ausspielen kann oder halt auch ein Matus Bero.
An die Stelle passt jetzt ganz gut eins.
Fanfrage der Woche.
Und zwar hat Yannick uns eine Sprachnachricht geschickt.
Am Anfang, als Rösler zum VfL gekommen ist, hat er während des Spiels relativ viele Anpassungen vorgenommen, wenn es nicht so funktioniert hat, wie er es sich vorgestellt hat. Inzwischen, in den letzten Wochen bis Monaten, sind die Spiele aber in sich relativ statisch. Es gibt kaum Änderungen, an den Positionen wird nichts geändert, Spieler werden nicht bewegt, also in der Formation, und das ist alles relativ statisch. Und so sind dann auch die Spiele. Sobald wir in Rückstand geraten, haben wir kaum noch eine Schnitte. Und da ist Lethargie so ein bisschen von Rösler. Wie seht ihr das? Seht ihr das auch so oder bilde ich mir das nur ein?
Jetzt gerade in Bezug auf Lenz, das wäre ja zum Beispiel eine Sache gewesen, die man im Spiel noch hätte ändern können.
Ich schlage direkt mal ein. Ich glaube, dass was am Anfang der Rösler-Zeit, sage ich mal, in Bochum auch so ein bisschen das Spiel geprägt hat, war, dass man viel Alternativen finden musste, viel irgendwelche Notlösungen einsetzen musste, aufgrund von Verletzungen, Sperren, Abgängen, Spielern, die fehlen auf gewissen oder gefehlt haben auf gewissen Positionen. Das heißt, da war immer viel Bewegung drin. Dann waren Onyeka mal Mittelstürmer, dann waren Onyeka mal im Rechtsaußen, dann waren Miyoshi mal auf der 10. Das war generell sehr viel in Bewegung, weil man auch sehr viel anpassen musste aufgrund der personellen Situation. Ich glaube, das hat sich mittlerweile einfach ein bisschen gesettelt, ein bisschen gesetzt, dass jeder seine Rolle im Kader gefunden hat. Jeder hat seine Position auf dem Platz so langsam gefunden. Ist auch, würde man ja auch meinen, kurz vor Schluss der Saison, dass mal soweit ist. Deswegen glaube ich, hat das auf jeden Fall schon mal den Anschein, dass vielleicht ein bisschen weniger geswitcht wird, ein bisschen weniger taktiert wird. Ich glaube aber, dass was Yannick mit der Frage auch vielleicht meint, es fehlt vielleicht auch einfach ein bisschen der Spielraum aktuell großartig, mal was auszuprobieren. Allein, wir haben das Thema Tiefe im Kader schon oft angesprochen. Da sind jetzt nicht so viele Optionen, um großartig nochmal was zu machen. Gegen Braunschweig zum Beispiel, das sind dann Sachen, die man natürlich auf dem Platz machen kann. Da haben dann Miyoshi und Holtmann mal die Seiten getauscht. Das sind natürlich so Sachen, die man dann im Laufe des Spiels machen kann. Und die macht Uwe Rösler und das Trainerteam, die machen die natürlich auch weiterhin. Also da muss man auch klar sagen, es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt sagen, ach nee, ist ja schon fast Offseason, wir können uns ausruhen. Oder nee, wir können ja nicht mehr aufsteigen und wir geben uns jetzt weniger Mühe oder so. Das will ich jetzt nicht sagen. Aber es sind natürlich Sachen, die da klar reinspielen, wie eben mangelnde Tiefe im Kader und eben, dass die Saison natürlich jetzt so weit fortgeschritten ist, dass man eine einigermaßen klare Rollenverteilung hat. Und ich glaube, das sind dann so Sachen, die ja ein bisschen so auf die Außenwirkung Einfluss nehmen.
Ja, ich muss Yannick in einem Punkt erstmal schon widersprechen, dass der VfL nach Rückständen nicht zurückkommen kann, hat er eigentlich widerlegt in etlichen Spielen zuvor. In Dresden war es so, haben wir vorhin gesagt, das war enttäuschend. Aber in einigen Spielen zuvor hat der VfL Bochum ja Rückstände gedreht zu einem Punkt oder sogar zu einem Sieg, wie gegen Kaiserslautern. Also dem ist nicht so, da haben auch Toka frischen Wind gebracht. Also ich würde jetzt das Dresden-Spiel nicht auf die komplette Saison hier ausrollen wollen oder auf die komplette unter Uwe Rösler. Insofern da ein kleiner Widerspruch, lieber Yannick. Und eine klare Struktur einer Mannschaft vorzugeben und die dann auch durchzuziehen, finde ich schon sehr wichtig. Das Thema hatten wir ja letzte Woche, dass Rösler da ja wieder sogar ein bisschen zurückgerudert ist von seinem spielerischen Ansatz, den er implementieren wollte, der aber mit der letzten Kette einfach im Aufbau nicht funktionieren kann und deswegen wieder mehr das einfache Spiel bevorzugt. Und jetzt kommen wir natürlich schon auch zu einem springenden Punkt, der in Dresden dann schon aus meiner Sicht mitentscheidend war, dass für diese Spielweise Philipp Hofmann einfach gefehlt hat. Natürlich hatte der VfL trotzdem ein bisschen anderen Ansatz, musste er ja, weil Callum Marshall ein ganz anderer Spielertyp ist. 20 Minuten lang so zwischen dem 0-1 und der 35. Minute hat das auch teilweise ganz gut funktioniert, aber im Strafraum im letzten Drittel fehlte halt jegliche Gefahr irgendwie im Abschluss. Und da fehlte definitiv Philipp Hofmann, der die langen Bälle annimmt, der sie festmacht, der sie verteilt, der Tore schießt, der Tore vorbereitet. Ja, das war ein gravierender Ausfall und Hofmanns Rückkehr jetzt gegen Fürth ist natürlich ein großer Hoffnungsträger auch. Also gerade in Dresden, Maxi Wittek fiel sehr kurzfristig aus, fehlten dann ein Stück weit auch die Alternativen da, was umzuswitchen. Er hat es dann ja zum Beispiel mit Kjell Wädchen versucht, dass der nochmal Impulse setzt in seiner Lieblingsrolle. Aber da kam gar nichts leider und ja.
Es ist ja auch ein Problem, dass jetzt zum wiederholten Mal auftritt, dass der VfL sich irgendwie zu sehr von seinen Leistungsträgern abhängig macht. Wir hatten das zwischendurch mal mit Gerrit Holtmann, der eine sehr starke Phase hatte, wo dann aber auch irgendwann Gegner sich drauf einstellen konnte und dann war erstmal auch wieder ein paar Spiele Ruhe, weil das war dann einfach abgecuttet quasi auch von den Defensiven und Gerrit Holtmann hatte dann Phasen, wo gar nichts mehr ging, weil man sich irgendwie auf ihn hat einstellen können, aber auch vom VfL dann keine Alternative mehr geboten wurde und jetzt fällt halt ein Philipp Hofmann aus, der extrem stark im Moment ist und auf den die ganze Offensive mittlerweile zugeschnitten ist mit guten Bällen von außen, mit guten Flanken von außen und Callum Marshall mit seinen 1,73 natürlich vielleicht nicht unbedingt der Nummer 1 Abnehmer ist. Und da ist wieder so ein bisschen das Ding, da fehlt mir die Anpassungsfähigkeit auf solche Situationen. Damit muss man rechnen. Vor allem in der Schlussphase der Saison verletzen sich Spieler, haben Ermüdungserscheinungen, müssen auch vielleicht mal ein Spiel sich erholen oder mal von der Bank starten. Und da muss man jetzt vor allem jetzt in den letzten paar Spielen, muss man da besser drauf vorbereitet sein.
Es ist natürlich halt auch ein Kaderproblem, für das Uwe Rösler nichts kann, denn den Ersatz oder den richtigen Konkurrenten für Philipp Hofmann, den gibt es einfach nicht beim VfL, weil im Sommer da alle Stürmer, die man geholt hat, einfach überhaupt keine Rolle spielten und spielen und nie angekommen sind. Clarissia ist längst verliehen, Obafemi ist schon wieder weg und Ibrahim Sissoko war unter Rösler noch nicht einmal im Kader und der Trainer hat jetzt auf der Pressekonferenz eine klare Ansage gemacht, eine überraschend klare öffentliche Ansage, dass er sich mit Simon Zoller, dem Direktor Lizenzfußball und Sissoko und seinem Berater ausgetauscht haben und ihm klar signalisiert haben, dass er sich im Sommer einen neuen oder ab sofort einen neuen Verein suchen soll, damit er den Gehaltsetat nicht weiter belastet. Also die Stürmer, die eigentlich für diese Rolle, die Philipp Hofmann ausfüllt, in Frage kommen sollten, haben alle nicht eingeschlagen. Und insofern ist das auch ein Kaderproblem des Sommers noch.
Halt das.
Da wird auf jeden Fall Bewegung reinkommen, wird sich da zeigen.
So oder so. Ja.
Genau, wird auch müssen einfach. Du hast es gerade aber schon gesagt, Hofmann-Rückkehr gegen Fürth ist angedacht. Das heißt, das sind alles auch jetzt nicht unbedingt Ausfälle, die uns noch den Rest der Saison beschäftigen werden. Wie sieht's denn gegen Fürth aus? Sind wir dann wieder breit aufgestellt?
Ja, ich gehe davon aus. Also Maxi Wittek, dem war übel in Dresden kurzfristig. Der wird wieder fit sein, gehe ich mal von aus. Philipp Hofmann war es auch eine knappe Entscheidung. Man hat sich letztlich entschieden, es geht nicht und er selbst auch. Ich sag mal so, wenn jetzt das letzte Endspiel um den Klassenerhalt gewesen wäre, ich könnte mir vorstellen, dass er es vielleicht versucht hätte. So wollte man, so hat Rösler auch gesagt, kein Risiko eingehen. Insofern denke ich, dass Hofmann dann seine Bauchmuskelprobleme behoben hat und gegen Fürth wieder da ist. Und wenn ich an das letzte Heimspiel denke, Gerrit Holtmann und Philipp Hofmann haben da den Unterschied gemacht. Und das müssen sie dann auch jetzt wieder gegen Fürth. Und ja, ich erwarte da eine ähnliche Startelf wie gegen Braunschweig. Offen, ob Olsen oder Morgalla, wie gesagt, waren beide nicht gut. Dann hinten rechts verteidigen, Ermasovic war auch wieder nicht gut, nur Losli hat aber in vielen Spielen auch zuletzt nicht überzeugt, soll wohl mit einer Schiene trainieren, der hatte sich ja den Finger gebrochen, war auch ausgefallen. Offen, aber auch vielleicht nicht entscheidend. Und im Mittelfeld haben wir darüber gesprochen, vielleicht kriegt Lenz wieder seine Startelf-Chance.
Muss man natürlich auch gucken, Lenz steht vor der 10., also hat gerade 9 gelbe Karten, ist natürlich auch nur so ein Ding.
Ja gut, aber gegen Fürth geht es um alles.
Deswegen, also man muss jetzt natürlich gucken, wenn man sagt, gegen Fürth wollen wir es auf jeden Fall und wir gehen da nicht all in, ne? Ist ja noch ein bisschen Zeit.
Behandelt.
Aber ist natürlich, wenn man es dann nicht schafft und dann fehlt einem zum Beispiel so ein Spieler wie ein Lenz in einem der letzten paar Spiele, ist natürlich doof. Aber es sind natürlich Sachen, da kannst du jetzt eigentlich keine Rücksicht mehr drauf nehmen. Also auch so, das ist ja das, was Ralf sagt, auch so nicht Wehwehchen, das will ich jetzt nicht sagen, aber leichtere Verletzungen, die jetzt nichts bleibenden Schaden verursachen könnten oder so. Das sind jetzt Sachen, wo auch von den Spielern dann natürlich in Absprache mit dem medizinischen Personal, aber wo dann auch mal geguckt wird, ja, dann spielt man mal eher als zum Beispiel am 10. Spieltag. Da hätte man dann vielleicht auch mal ein Spiel ausgesetzt. Aber ich glaube, jetzt mit einem gebrochenen Finger oder was auch immer in der Trainingswoche noch so passieren könnte, wird, glaube ich, schon mal ein bisschen eher aufs Zahnfleisch gebissen als vielleicht noch in der Mitte der Saison.
Ja, ich meine, für mich ist es jetzt das Spiel, das gewonnen werden muss, um den Klassenerhalt klar zu machen. Denn sonst wird es nochmal richtig unruhig. Der Trend ist absolut negativ. Bochum hat von den letzten 4 Auswärtsspielen 3 verloren und verdient verloren, jeweils schlecht gespielt. In Hertha ein glückliches 1-1 geholt. 2 Auswärtsspiele kommen danach noch. Stand jetzt sieht es nicht so aus. Haben wir vorhin drüber gesprochen, dass auswärts da nochmal riesig der Knoten platzt. Zu Hause geht's nach Fürth noch gegen Hannover. Die kämpfen noch um den Aufstieg. Die haben eine sehr starke Mannschaft. Also Fürth ist schon der Abstiegskonkurrent, den man jetzt besiegen muss. Trend 3 Spiele von den letzten 4 verloren, nur gegen Braunschweig eben gewonnen. Deswegen, also jetzt muss das Ding gezogen werden zu Hause. Der Druck ist da und da müssen alle Schlüsselspieler spielen, ob mit kleinen Wehwehchen oder nicht, wie es nur irgendwie geht.
Hoffentlich reicht die Menge dann an Druck auch. Lass uns mal tippen.
Tippspiel.
Mika 1848 und Kasi 1848. Das ist immer so der Zusatz, den man dann hinten dranhängt, ne? Die 1848. Die haben beide 23 Punkte erreicht in unserem Tippspiel von Inside VfL und damit einen Fanschall gewonnen als Spieltagssieger. Schreibt uns gerne eine Mail mit allen Daten, damit wir wissen, wo das Paket hingeschickt werden darf. Dann lass uns noch tippen, was es gibt gegen Fürth. Wir haben gerade schon gesagt, es muss einen Sieg geben, aber gibt es den auch? Vom Gefühl her.
Ja, ich fange an. Ich glaube, dass sich der VfL Bochum zu Hause wieder anders präsentiert. Timo Horn hat gesagt, anderes Gesicht zeigt mit den Fans im Rücken. Die werden wieder komplett hinter der Mannschaft stehen, wie sie auch in Dresden übrigens wieder komplett hinter der Mannschaft standen. Also nach wie vor bewundernswert, welche Geduld die Fans da mitbringen. Und dann, ich schränke es wieder ein, Gerrit Holtmann und Philipp Hofmann müssen da sein, erstmal in der Startelf stehen und auch wieder einen guten Tag haben. Und dann wird die Offensivstärke mit einem Kochi Miyoshi, der auch zumindest in der ersten Halbzeit nicht der schlechteste war in Dresden, die Offensive wird das Spiel ziehen. Ich sag 3-2.
Ein Torspektakel am Sonntagnachmittag.
Torspektakel gehe ich mit. Und jetzt kommt so ein bisschen. Ja, also ich sag auch Torspektakel. Ich sage, dass das ein richtiges Ausrufezeichen mal wird, wie auch zuletzt schon heim. Ich sag jetzt aber euch oder ich wünsche es mir für die Verteidigung, dass mal die Null steht. Und das wäre das optimale Spiel dafür. Deswegen sag ich ein 3-0.
Das würde ich mir auch wünschen, dass die Null steht, aber da habe ich große Zweifel. Ich habe mir Fürth gestern weite Phasen des Spiels angesehen. Die haben richtig Gas gegeben, haben richtig gut performt, die Fürther, lagen unglücklich 1-2 zurück, haben das Spiel gedreht, haben einen überragenden Stürmer mit Futgoy, hat 3 Treffer erzielt beim 3-2 gegen Darmstadt gestern, steht bei 15 Saisontoren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er in Bochum nicht trifft.
Ich begründe meine Null. Ich sage, dass eigentlich die komplette Innen- und Außenverteidigung mittlerweile auch so genervt davon sein müssen, auch von uns und von den Fans kritisiert zu werden, zu Recht. Aber ich sage, das wäre jetzt mal das optimale Spiel, einfach mal eine astreine Leistung abzulegen und einfach mal sich wirklich gut hinten raus zu präsentieren. Einfach mal mit einem dicken Hals zu spielen, einfach mal auch ein bisschen Wut mit ins Spiel reinzubringen. Deswegen, ich wünsche es mir.
Plus, was ja auch dem VfL immer wieder auswärts passiert, ist, dass er sich so ein bisschen einschüchtern lässt. Das zumindest scheint es so. Und das kann ja das Ruhrstadion auch. Deswegen sage ich 2-0 mit einem lauten Ruhrstadion im Rücken. Dann wird das was. Dann an der Stelle noch ein Tipp. Morgen gibt es einen Livestream von der WAZ. Thema Ruhrstadionumbau, wo es ja noch sehr, sehr viele Fragezeichen gibt. Da sollen morgen ein paar geklärt werden.
Genau, exklusiv auf watz.de, morgen Dienstag, 21. April, 16 bis 17 Uhr. Eingeladen sind Walter Hellmich, der Chef des Bauunternehmens der Hellmich-Gruppe, der als Totalunternehmer verantwortlich ist für die Modernisierung, für den Umbau des Ruhrstadions, und Ralf Meyer, der Geschäftsführer der Bochumer Sportstättenbesitzgesellschaft, wenn man so will, so ein bisschen der Stadionchef, das Stadion gehört ja der Stadt. Caroline Schubert, die Leiterin der WAZ-Redaktion Bochum, und meine Wenigkeit werden durch die Sendung führen. Schickt uns gerne vorab eure Fragen. Was liegt euch auf dem Herzen? Wann werden Tribünen gesperrt? Was passiert im Sommer? Das sind also Fragen, die wir klären wollen mit Walter Hellmich und Ralf Meyer. Fragen bitte per Mail an redaktion.bochum@watz.de oder auch hier bei uns unter diesem Talk.
Kommt auch an. Schreiben wir euch aber auch alles nochmal in die Folgenbeschreibung, damit ihr, falls ihr Zettel und Stift jetzt nicht bereit hattet, so schnell. Dann danke fürs Zusehen und Zuhören an der Stelle und bis nächste Woche.
Macht's gut, tschüss.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.